Ja, schönen guten Abend. Schön, dass Sie gekommen sind zu dieser Veranstaltung Form Follows Function. Gespräche zum Stand künstlerischer Praxis nach 1968 mit der Schriftstellerin Anja Utler, die zu meiner Linken sitzt. Herzlich willkommen, Anja Utler.
Danke.
Mein Name ist Florian Huber. Ich bin Verlagslektor und Kulturwissenschaftler an der Universität Lüneburg, tätig am Institut für Geschichtswissenschaften und literarische Kulturen. Und ich beschäftige mich in meiner Arbeit genauso wie in meiner Tätigkeit als Verlagslektor insbesondere mit der Frage, wie Kunstwerke gemacht werden, wie Kunstwerke zustande kommen. Das klingt vielleicht auch schon an in dem Motto für den heutigen Abend in der Frage Form follows Function. Folgt die Form tatsächlich aus der Funktion? Haben Kunstwerke überhaupt eine Funktion? Wenn ja, wie lässt sich diese Funktion beschreiben, umreißen? Welchen Zweck verfolgen Künstlerinnen und Künstler mit ihrer Arbeit? Und wie lässt sich auf diesen Zweck vielleicht auch aus einer genaueren Befragung und Untersuchung der Form, die die Kunst hat und sich zu eigen macht, schließen? Diese Frage möchte ich heute gemeinsam mit Ihnen und gemeinsam mit meinem Gast Anja Utler erörtern. Wie Sie vielleicht auch gemerkt haben, habe ich jetzt von einer Frage gesprochen, eine Frage, die bereits im Titel durch dieses Fragezeichen markiert wird. Ich finde nämlich, dass es alles andere als naheliegend ist, zunächst einmal davon auszugehen, dass die Kunst mit einem bestimmten Zweck, mit einer bestimmten Zwecksetzung verbunden ist und nicht einfach als zweckfreies Gebilde zu denken ist. Es ist vor allen Dingen aber auch alles andere als trivial, wenn man sich diese Frage stellt, wie die Kunst gemacht wird, darauf auf den Zweck der Kunst schließen zu wollen. Das gelingt, glaube ich, nur, indem man sich einzelne Kunstwerke näher ansieht, sich tatsächlich in die Kunst zu vertiefen beginnt. Und das wollen wir heute gemeinsam mit Ihnen unternehmen, anhand der poetischen Arbeit von Anja Utler. Zu diesem Zweck wird Anja Utler relativ zu Beginn der Veranstaltung zwei neuere Texte aus einem größeren Werkkomplex, den sie seit mehreren Jahren verfolgt, mit dem Titel Aus der Welt Ihnen vorstellen. Im Anschluss daran werde ich ein wenig mit Anja Utler über diese Texte und ihre Verfertigung sprechen. Und da möchten wir Sie einladen, im zweiten Teil des Abends sich hoffentlich intensiv an unserem Gespräch, an unserer Diskussion zu beteiligen und Ihre Eindrücke über diese Texte, über dieses Werk, das wir versuchen, Ihnen heute Abend Ihnen ein bisschen näher zu bringen, Aufschluss zu geben. Das scheint mir auch deshalb wichtig, weil wir es hier ja auch mit einem diskursiven Format zu tun haben und diese Kunst und diese Frage danach, welche Funktion die Kunst denn hat, tatsächlich auch etwas zu tun hat mit einem sozialen Interaktionsraum, wenigstens für mich und so, wie ich die Arbeit von Anja Utler verstanden wissen möchte, die deshalb nicht ganz zufällig den Anfang dieser Gesprächsreihe, die ich mir erdacht habe, zur Frage, in welchem Verhältnis Kunst und Funktion und Gestalt der Kunst zu stehen haben, steht. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mit einer persönlichen Erfahrung beginnen, nämlich damit, dass ich das Werk von Anja Utler schon lange Zeit lesend und literaturkritisch begleite und immer wieder die Erfahrung mache, wenn ich eintauche in dieses Schreiben, in dieses Denken, dass mir ganz viele Motive in diesem Werk ungemein bekannt und gleichzeitig sehr fremd erscheinen in der Lektüre. Immer wieder tauchen da bestimmte Topoi, bestimmte Themen auf, aber auch bestimmte Formulierungen, bestimmte Zitatsplitter, die ich glaube, tatsächlich schon mal woanders gelesen zu haben oder tatsächlich auch schon woanders gelesen habe, die mir auch im Rahmen meiner Auseinandersetzung mit Literatur, mit Kunst ganz allgemein besonders wichtig erschienen sind und immer noch erscheinen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist meine subjektive Empfindung, die ich mit dem Werk von Anja Utler verbinde, mit meiner Lektüreerfahrung. Und doch ist es so, dass ich auch das Werk anderer Autorinnen und Autoren intensiv betrachte, mich ja auch als Lektor mit der Verfertigung anderer literarischer Texte auseinanderzusetzen habe in meiner täglichen beruflichen Tätigkeit und doch nicht diese Nähe zustande kommt, die ich jetzt versucht habe zu beschreiben für meine Lektüreerfahrung im Zusammenhang mit dem Schreiben von Anja Utler. Und vielleicht hat das auch etwas zu tun mit einer bestimmten Kerbe, die dieses Werk schlägt. Mit einem bestimmten Nerv, der getroffen wird, der vielleicht doch etwas aussagt über meine Generation und darüber, wie sich meine Generation mit der Generation von Anja Utler trifft. Das heißt auch mit einer größeren Befindlichkeit, mit einem größeren gesellschaftlichen Zusammenhang, mit diesem Resonanzraum, von dem ich gesprochen habe, mit einem sozialen Interaktionsfeld. Und das möchte ich heute Abend gemeinsam mit Ihnen auszuloten suchen. Welche Wirkung hat die Kunst? Welchen Zweck setzen sich Künstlerinnen und Künstler in ihre Arbeit? Und in welchem Verhältnis stehen Wirkung und Zweck? Ist die Kunst denn gescheitert, wenn der Zweck, den sich die Künstlerin, der Künstler vorgenommen hat, nicht aufgeht, sich nicht erfüllt, wenn andere Erfahrungen entstehen, Vermögens des Kunstwerks? Zum sozialen Interaktionsraum gehört wahrscheinlich auch das Gespräch, so wie wir es führen. Und ganz wichtig, den Hinweis habe ich vergessen zu Beginn zu platzieren. Es gibt hier auch eine vom Kepler Salon betriebene Bar. Also wenn Sie möchten, können Sie sich jederzeit vor und nach der Veranstaltung gegen eine Spende mit Getränken versorgen. Jetzt möchte ich aber inhaltlich beginnen und dementsprechend Anja Utler bitten, uns zunächst etwas aus ihrem Werkkomplex aus der Welt vorzulesen. Bitte, Anja.
Danke, Florian. Auch guten Abend von meiner Seite. Florian hat es gesagt, ich lese aus einem, es ist gewissermaßen ein Langzeitprojekt, an dem ich seit dem Jahr 2015 arbeite. Es heißt Aus der Welt in 33 Sätzen. Und als ich die Einladung von Florian bekommen habe, hat mich vor allen Dingen angesprungen, diese Wendung zum Stand künstlerischer Praxis, weil sich bei dieser Art des Schreibens, und wir werden darüber auch sprechen, Art des Publizierens, die ich in diesem Werk betreibe, tatsächlich die künstlerische Praxis von mir als Schriftstellerin verändert hat oder eigentlich mit einem dauernden Fragezeichen versehen ist, nämlich mit dem Fragezeichen, kann etwas ein Buch werden, muss etwas ein Buch werden, muss etwas nicht ganz anders gezeigt und publiziert werden als in einem Buch. Und ich arbeite in diesem Projekt mit dreiseitigen Texten, ich nenne sie Triptychen, und ich lese Ihnen von diesen Triptychen jetzt mal zwei vor. Es gibt ein einleitendes Triptychon und alle anderen sind sozusagen eine Schar, eine Herde, die keine Ordnung zulassen, und es ist auch nur diesem Abend geschuldet, wo wir über die künstlerische Praxis diskutieren wollen und über Form follows Function, dass ich dieses erste Triptychon Ihnen überhaupt vorlese. Normalerweise verteile ich das nur. Aus der Welt in 33 Sätzen. Und dann fällt der Satz, der nicht wahr sein kann, weil sonst zu viel gelogen wäre. Fällt einmal, fällt weiter, an Fenster denkt, einfach mich rausstrecken in eine Welt, die ich kenne, die mich kennt, es wird, aber er fällt auch da und doch alles fällt in jedes Stück Fleisch und verdreht es, als gelte, es gilt. Doch bald liegt die Nacht darauf, sie versucht, hält einmal noch alles zusammen, deckschwarz, wird aber nicht dick genug. Und dann klappt der erste Tag auf. Fliegt, glänzt, wird nur dieser Tag ein Filetiermesser, denkt sie, und schon hat sich jede Zelle geteilt. Es gilt und ist abgerückt, heißt, dich gibt es so nicht. So grenzt sie an sich jetzt? Ist sie ein Paar jetzt? Nur findet sich alles in einer. Eine steckt weiter voll Kernen und Körperchen, sind alle ihr geblieben hinter dem Häutchen aus Zeit, und sie ist wohl schon auf in die Hose, Jacke und weg. Die andere ist sie. Zellzahl dieselbe, aber jede ist Hülle und hohl, darin klappert der Satz. In einer jeden spürt sie und sie rennt in einer jeden gegen ihn an. Nicht du schreibst mich um. Denn ich kann aufstehen, ihr nachgehen. Das war ich, das bin ich werde sie einholen. so springt sie. Sie halten aus ihren Denken, sammeln mich auf, ein. Das ist meine Straße. Einfach zurückgehen sie, hineinschlüpfen über der Brücke, auf der Gras der Wind in ihr. So kriegt sie leicht ihren Fuß auf die Straße, ist auf der Brücke. Ausgeschlagenes Zähnchen im Mantel in seiner Höhle richtet sich was, Parasit. Und wenn sie nicht sich am anderen Ende der Brücke findet, fliegt. Und das Wasser raschelt, das Pflaster schlägt, die Äste zischeln. Wenn sie immer schon eingeholt war, weil sie gar nicht weg, nur ihre Brücke nicht ihre ist. Wenn sie ineinander liegen. Punkt für Punkt, eine in, neben die andere geschachtelt, verdoppelte Luft holen, gehen und essen, bloß kriegt eine von allem die ausgeschabte Version. Ausschließlich Lippen mit Dellen, leer wie von Reptilieneiern, die Schalen, der Satz lässt sie flattern, dem Ende der Brücke zu, wo sie sein wird. Dort wird sie sein. Wird sie? Und wenn sie nicht, was liegt dann zwischen ihnen? Nicht dieses hier, wo sie, wo die Geräusche den Sachen längst durchgegangen sind, nichts, wo sich eine Hand hineinstrecken, ihr zureden, sie sich zurücklocken ließe, ein dünnes Zwischen und dahinter schwirrt sie, ein entbeinter Oberton. Fliegt sie, sie schwitzt es aus. Kopien von jenem Satz, der sich teilt, weiterteilt und er klebt sich um sie, eine Schale, die nachdrängt, Schritt für Schritt schuppt etwas ab von ihr, fällt zwischen ein Stück Ast, Hals oder Wurzeln das nächste, fällt Helligkeit ein ihnen neu und sie schreit. Wie es immer ja einen Schrei gibt, dort, wo ein Körper reißt und es kommen Luft oder Steine, Metall in ihn, womöglich hört man ihn nicht, aber da ist er, weil strukturell. Und dann bleiben Klappern und Schlagen und sie merkt, das hört sie, was heißt, dass sie schon noch am Leben ist, wenn auch nicht richtig. Denkt sie, vielleicht. Und überhaupt denkt, was soll's, ich wäre eh noch gestorben. Und wenn sie jetzt so auseinanderfliegt, kann ich nach mir nicht die Hand ausstrecken, aber nach anderen. Manchen, die nicht mal einen Satz gekriegt haben, nur einen Terminus, der sie umringt und der pickt, deren Körper aber geschmeidig darunter und sich geschuppt, sich weiter bewegt haben, bis ihnen der Mund wieder um seine Öffnung herumgewachsen war, sie sich einen Laut geben konnten in der korrekten Abmessung, so lang. Die alle Zähne sich abgeschuppt haben, die man an ihnen sich ausgebissen hat. Und wie man sie sieht. Geschabte Hosen, Hemdenfetzen, die das ihre gespeichert haben, wie Streifen Zunge, Luft getrocknet an Ästen nach einem Hochwasser, Seelenstückchen, die entkommen sind und darin kauern, bis sie ihrem losen Menschen wieder in seinen Mund zurückschlüpfen können. Von ihnen aufsammeln, reihen und kletten. Damit voll sich ausstopfen. Weil was noch etwas herlaufen soll, der muss der Fuß vom eigenen Knöchel wissen und weiter, sie wird sich kenntlich machen. Die Setzlinge der anderen werden sie werden ihn totwachsen, diesen Parasit und sie her, weil ein Schrei keine Antwort ist, aber schon eine werden will. Einen Satz Setzlinge wird sie haben. Wird die Helligkeiten in Schwarz umbrechen, verklumpen, sie zappeln lassen. Ein Organell Wildheit. Machen und ablegen in ihm, dem allein der Satz ja gegolten hat und der jetzt liegt unter einem Fleck überschnappendem Licht. Deshalb geht sie jetzt heim, nimmt in die Hand oder wenn man die Küchen, die Fensterimitate da noch so nennen kann. Aus der Welt in 33 Sätzen. Sagen können, was etwas ist, denkt er. Die Lüge, Schaufel, die Wahrheit, Knochenordnungen unter sehr dünnem Stoff. Dass er es so spät erkennt, denkt er. Lügen heißt schaufeln können, mit einem sehr festen Herz im Leib auf zu und stolpert ein wenig, denn es geht zu schnell, heißt also eine Schaufel haben. Die blitzt in die Dinge, wie sie denn liegen unter uns, unter ihr lagen, die zischt im Sand, die ihn als einzige hochlocken kann, dass er sich schlängelt und tanzt empor und oh, denkt er, sie ist schön. Wie sie ihn Korn für Korn schleust durch Worte wie Reinheit und volles Recht, dass er sich vollsaugt an ihnen und dann wird er sich aus den Wolken schieben als Manner neu, als herrliche Männer und überhaupt Nektar. Man sieht daran, wie sie gibt und gibt. Und das, denkt er, wird es sein. Wie enge Korridore sich in der Lüge Himmel hochkrümmen, dass mit ihr die Augen auffliegen. Oh ja, ja, der Körper kommt ganz bald schon nach. Und vom Rohr an der Wand sprüht brauchbarer Glanz, wie Knöpfe, wie sehr kleine Fische, ein Gurrpool zum Wälzen wühlenderen. Die Wahrheit dagegen ist flach. Ist Sätze als ganz exakt gezeichnete Gleichheitszeichen? Man liegt in ihnen wie auf einer Pritsche und drüber die Decke, beides ist hart und flach und sagt, du bist hier, du bleibst hier, jetzt streichle mich. Egal, wie bucklig man Sätze auch macht. Egal, ob man sagt, immer sind manche ein Fleisch, das nur einem anderen gehören kann und welche Erfüllung liegt hierin. Oder nur Mut, damit lässt sich auch sanft trinkbar machen. Oder das Herz ist ein Hohlmuskel, stopft viele dünnere Herzen hinein, das hält es frisch und elastisch. Oder wenn eine Regel sich satt frisst an dir, häng nur umso treuer an ihr, du bist dann nicht neutral. Egal. Wer so etwas sagt, bleibt ein Langweiler, gnadenlos, heißt, er bleibt ein und das Urteil ist, er bleibt hier. Damit sich bewahrheiten kann, was er immer vermutet hat. Alles, was stimmt, liegt im Konkreten. Orte lügen nicht und auch wenn er nicht weiß, wo und was das hier ist, es kann ja nicht kein Ort sein. Insofern ist es keine Metapher zu sagen, dass ihn die Wahrheit schluckt, wie einen buckligen Bräutigam, der sie nun von innen betrachtet und sieht. Etwa, dass von einem menschlichen Körper in keinem Augenblick Licht kommt. Biolumineszenz ist gleich Null. Das Getier reagiert klar auf was anderes und wenn früher ein Körper neben dem Seinen zu leuchten schien, hatte das andere Ursachen. Sieht oder hört, dass ein Verb fehlt. Allein und rundherum Wände, was man hier tut, kann nicht singen heißen. Es ist eine Tätigkeit, die aus Enge und Leere Zwitter auskreuzt. Und außerdem, Organismus gibt es nicht ohne Gefühl. Hier ist es immer nur eines. Mit der Frage, ob die Angst sich auch ablöst von Organismen und Raumen Besitz nimmt, es fühlt sich so an. Dass auch echte Wände nicht nachgeben, nur weil man sie anredet oder ein X in sie ritzt. Für welche X das alles hier gilt, denkt er. Vielleicht sind manche elastischer. Und bist hier, bleibst hier, heißt für sie, im Schein des eigenen Kopfs summt der gute Chor, während sie dieser Bauch verdaut. Unverdauliches wird später umgestochen und er wartet, ob sich noch Wörter zu Ordnungen aushärten, zum Beispiel, er liegt hier im allgemeinen Interesse, ihn das angrinst und hochzieht, gütiger Fleischerhaken hält mageres X, schwerelos nicht, aber dreht über Sekunden über sich, bis es bricht. Dass er hier und das hier wieder zusammenfallen, Kollaps im Formgedächtnis und die Hirnhäute züchten Wände mitsamt Getier zwischen sich, ohne alles an ihm aber, etwas an ihm ritzt ein X, Leichtsinn am Fleischerhaken, das zur Erinnerung, worauf zu zählen ist. Das allgemeine Interesse derweil ist nun geschützt und zählt deshalb nicht genau mit. Es vergeht Zeit, ein Jahr, zwei, in denen man schon weiß, wo er ist, dort und auch sehr genau was, man denkt nur nicht so oft daran. Denn das Recht spricht weiter, liefert neues Material und es gibt ja auch rechtsferne Dinge, wenn auch nicht viele. So ist das Wissen um ihn gut verstaut, sicher wie sein Raum, er hier, ihre Merkmale decken sich. Unhell, stimmlos, Wände, die ineinander toben, hier wie hier, hakt es ihn ein zwischen Ober- und Unterhaut, hier ist gleich das, was in endlosem Knochenumlauf klopft, es klopft etwas, siebt ihn in Waben an Zellwand und Zellzellwand, Kontraktion, Teilung im Ehrdurchsatz, davon weiß man dort nichts und ist irrelevant. Denn als sich was ändert, solche Räume geleert werden, hat man ihn gleich. Zupft madenweiß, lichtweiß an seinem Körper und ihn wie mit einer Pinzette heraus. Wäscht ihn, setzt ihn, Blickfang der Güte, Hand und Gehör nah. Ja, jetzt will man das wissen. Viel sagt er nicht. Er habe nicht mehr gewusst, was er ist. Wer? Nein, was? Aber dann hätten ihn andere Orte durchkreuzt, gerettet. Da bricht man die Aufnahme ab. Und erst viel später greift eine das auf. Findet ein Skizzenheft. Archiviert sind Orangen, Haus, glasiger Wind, silbriger Strauchverbiss, Moose und Dreck, dinghaftes Licht über Eidechsen, verlappte Gräser, Wasser, Asphalt, unruhiger Boden, in den alles ausfingert, Landung, Flug. Darin immer auch er, kleine Erdnuss, Ortsnuss, denkt sie, embryonal, ein paar Wörter, Ortsorgan, dort Durchsatz, ein Kampf mit was und das und sein und nicht, auskombiniert. In ihrem Kopf auch. Orte fliehen nicht zu Gefangenen und falten sie ein. Ja, Organismen verdauern ihre Organe nicht, aber was ist das Organ eines Orts? Was die Funktion? Das steht wo? Verwahrungen, Kastenbrot, Ausstoß. Was das auch sein könnte, passiert ist es nicht mehr, denkt sie. Obwohl, denkt sie, ob sich sagen lässt, worin ein Ort ausbricht, und rollt sich das Heft in die Hand. Sie sehen, dass ich hier rumfingere mit diesen Tüten. Stichwort der Stand künstlerischer Praxis. Sie können diese Tüten nicht kaufen, aber ich lasse sie hier liegen und das ist ein Geschenk von mir an Sie.
Ja, ich möchte vielleicht nochmal anknüpfen an diese letzte Bemerkung. Das ist ein Geschenk von mir an Sie, hast du jetzt gesagt. Begonnen hast du deine Lesung mit der Frage danach, ob so etwas ein Buch sein kann. Du hast also auch diese Frage nach der Form, die ich in den Titel dieser Veranstaltung gepackt habe, auf diese Art und Weise aufgegriffen. Angesprochen. Kann so etwas ein Buch sein? Sichtlich ist es kein Buch. Sichtlich hast du eine andere Form für dieses Vorhaben gewählt. Wenigstens vorläufig. Vielleicht ist es auch die endgültige Form. Ich weiß es nicht. Ich kenne diesen Werkkomplex. Ich habe schon andere Lesungen aus diesem Werkkomplex von dir hören dürfen. Das, was du heute gelesen hast, war auch für mich neu, war gewissermaßen unvermittelt. Trotzdem ist das geschehen, wovon ich eingangs gesprochen habe. Ich habe in meiner kurzen Einleitung von einer bestimmten Nähe gesprochen, die ich im Zusammenhang mit der Lektüre von Anja Utlers Texten immer wieder verspüre. Ich habe also eine Ortsmetapher bemüht. Jetzt war in diesem zweiten Text, den du gelesen hast, auch ganz viel von Orten, von Örtlichkeiten die Rede, von der Möglichkeit, einen Ort zu finden. Und das knüpft vielleicht auch an, nochmal, an deine Bemerkungen zur richtigen Publikationsform. Kann das denn ein Buch sein? An wen richtet sich dieses Schreiben überhaupt? Wer wird damit adressiert? Wer soll adressiert werden? Welchen Zweck verfolgst du damit, dass du den Leserinnen und Lesern buchstäblich die Texte deiner Lesung, das Material deiner Lesung an die Hand gibst, es zur freien Entnahme hier vorne auf dem Tisch platzierst. Magst du dazu vielleicht noch etwas sagen, wie es dazu kam, abzurücken von der klassischen Publikationsform Buch, die du ja in ganz vielen anderen Projekten praktiziert hast?
Und gegen die auch nichts zu sagen ist, abgesehen davon. Also ich will jetzt nicht sagen, man muss wie Lev Rubinstein das gesagt hat, die Gutenberg-Galaxie überwinden. Dieser Meinung bin ich nicht. Es hat aber hier in diesem Fall verschiedene Ursachen, warum es kein Buch ist. Form follows Function. Form folgt vielleicht auch dem Inhalt. Für mich hat es hier eine sehr starke inhaltliche Motivation. Das heißt, aus der Welt. Und man kann dieses aus der Welt verschieden lesen und verschieden begreifen. Also aus der Welt schaffen, indem man etwas sagt, beseitigen, oder aus der Welt etwas aufsammeln. Und in meinem Fall sind beide Motivkomplexe präsent. Aber wichtig ist für mich vor allen Dingen dieses aus der Welt etwas aufsammeln. Also ich arbeite hier sozusagen mit dem Zufall, mit Motiven und Konstellationen, die mir immer wieder zugespült werden. Und in diesem Prozess zeigt sich, dass der Zufall eigentlich jemand oder etwas ist, was sich sehr stark wiederholt. Also die Informationen, die man bei mir anlangen, sind immer wieder dieselben. Und ich sehe mich als Autorin als etwas, ich sehe zu, wie sich etwas in meinem Kopf verhakt und dann eine Bearbeitung sozusagen einfordert. Aber da es aus der Welt zu mir kommt, möchte ich es auch in einer umgedrehten Geste in die Welt zurückgeben, und es schiene mir unangemessen gewissermaßen, weil es mir ja auch gegeben wird, es zu publizieren im Sinne eines Buches, das man dann kaufen kann. Also das zu verwandeln in etwas, was monetären Gegenwert hätte, scheint mir bei diesem Projekt nicht adäquat. Und das andere ist, dass es auch mit meiner Position als Autorin zu tun hat. Ich habe das immer stärker festgestellt, dass bei Lesungen auf verschiedenen Ebenen eine Beziehung zum Publikum entsteht, und diese Ebene, die mir gefällt, ist diejenige, wo die Lesenden das Angebot, das ihnen der Veranstalter macht oder die Veranstalterin, nämlich hier einen Text zu hören und sich zu diesem Text in Beziehung zu setzen, annehmen kann und eine persönliche Bindung mit oder ein persönliches Gespräch mit einem Text aufbaut. Das funktioniert für mich sehr gut, und dann schiebt sich manchmal so eine zweite Ebene darüber, nämlich die zweite Ebene des Büchertisches, der dann draußen ist und wo dann nochmal so ein komisches Machtspiel stattfindet. Also wo dann die Buchhändler einem sagen, von Ihnen haben wir nichts verkauft, oder sie sagen, von Ihnen haben wir aber heute sehr viel verkauft, und wo das dann auch von Zuhörern zum Teil thematisiert wird und gesagt wird, ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und jetzt kaufe ich vielleicht noch ein Buch, oder nein, ich kaufe jetzt doch kein, vielleicht bestelle ich es mir dann bei Amazon. Und dann habe ich mir immer gedacht, was sind das für komische Kommunikationssituationen, die da entstehen, und was ist das auch für ein komisches Machtspiel, das da funktioniert. Und dann hatte ich dieses Gefühl, dass ich mit diesem Projekt da den Spieß jetzt mal umdrehen kann und sagen kann, okay, wir arbeiten jetzt nicht mit Überangebot, der Verlag publiziert und Sie sollen das bitte kaufen, sondern ich nehme das jetzt wieder in meine eigene Hand und ich bringe diese Tütchen mit, die ich selber zu Hause bastle, und ich schenke das dann her, aber es ist dann natürlich nicht genug. Es ist ein Element von Verknappung, und plötzlich habe ich eine ganz andere Autonomie wieder als Autorin. Das hat mir gefallen, das gefällt mir auch nach wie vor sehr gut. Und mir gefallen auch manchmal, das kommt immer darauf an, wo man das macht. Für manches Publikum ist es etwas, das können sie sehr leicht denken. Für anderes Publikum, gerade bei größeren Festivals, die dann sehr saturiert sind, also in der Schweiz habe ich das zum Beispiel sehr schön erlebt, wenn man dann sagt, ich stelle Ihnen das vor und ich schenke Ihnen das dann, es sind halt nur zwei oder drei, müssen Sie halt schauen, wem hat das was bedeutet. Und wenn man dann sagt, man kann das nicht kaufen, dann schaut einem so ein saturiertes Publikum gerne mal an mit dem Ausdruck vollkommener Verständnislosigkeit, wie man kann es nicht kaufen, als wäre es damit annulliert, als hätte es damit seinen Zweck verloren. Und ich habe den Eindruck, vielleicht findet es seinen Zweck gerade erst in diesem Moment.
Ja, bevor wir daran anschließend die Diskussion öffnen und Sie auch einladen, sich an unserem Gespräch zu beteiligen, möchte ich vielleicht direkt noch eine Frage anschließen, die sich in diesem Zusammenhang wenigstens mir gestellt hat. Du hast jetzt sehr stark darauf gezielt, den Wert der Lesung zu betonen, diesen mündlichen Akt des Vortrags und wie wichtig dir das ist, in Interaktion mit dem Publikum gewissermaßen zu treten. Und im Rahmen dieses Projekts scheint das möglicherweise sogar wichtiger und zentraler zu sein, als die Tatsache, dass dann am Ende vielleicht irgendwann doch ein Buch steht, das man kaufen kann. ist also vielleicht tatsächlich ein Kunstwerk, das uns nur im Moment des Vortrags zugänglich und gegeben ist und das wir dann zu einem Teil, aber eben nur zu einem Teil, vielleicht auch mit nach Hause nehmen können, über unsere hier gemachten Eindrücke hinaus. Und ich habe mich gefragt, was hat das eigentlich mit dieser Frage Form follows Function zu tun? Zur Funktion hast du jetzt ein bisschen was gesagt, aber jenseits der Tatsache, dass es kein Buch geworden ist oder kein Buch zu werden verspricht, wie ist es eigentlich um die Form bestellt? Du hast gesagt, dass diese Texte ein Triptychon darstellen sollen. Vielleicht als Ganzes? Das weiß ich nicht. Das hat sich mir noch nicht erschlossen im Rahmen dieses Projekts. Aber jeder einzelne dieser Texte, die in ein Tütchen verpackt werden, ist jeweils ein solches Triptychon, eine solche Dreiheit. Und ich habe mich gefragt, wie schließt sich eigentlich diese Dreiheit, wenn ich nicht die Buchseite vor mir habe, wo der Text dann auf diese Art und Weise formatiert mir vor Augen steht, wo ich tatsächlich die drei Teile erkennen kann. Kann ich diese drei Teile denn hören? Kann ich die dann im Vortrag ablauschen?
Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob man diese drei Teile hören kann. Also man kann sie sehen, wenn man sie in der Hand hat, weil es tatsächlich drei Seiten sind und das funktioniert besser als im Buch, weil ich immer blättern muss nach jeder Seite. Also es ist tatsächlich diese strenge Form. Ob man sie hören kann, weiß ich nicht. Ich denke doch, weil es nach jeder Seite eine Zäsur gibt und es gibt einen zeitlichen Schritt, wo nochmal die Perspektive gedreht wird und der Text nochmal von der anderen Seite ansetzt. Jemand im Publikum sitzt und sagt, aha, so, das war jetzt die erste Seite, jetzt kommen wir auf die zweite Triptychon-Seite. Bin ich mir nicht sicher, wäre mir aber auch nicht so wichtig. Ich glaube trotzdem, dass sich der Eindruck einer strengen Dreiheit transportiert.
Ich würde auch denken, dass ein wesentlicher Reiz dieser Texte wenigstens für mich darin besteht, dass man ständig sich als Hörender, als Lesender vielleicht auch im Nachklang auf die Suche nach dieser Dreiheit begebt, herausgefordert fühlt, diese Dreiheit im Text zu erlauschen, zu entdecken. Ein ganz wesentliches Moment dieser Dreiheit hast du jetzt für mich angesprochen, nämlich die Frage nach der Perspektive in diesen Texten. Und das scheint mir nicht ganz zufällig zu sein, ist ständig von anderen Orten, anderen Räumen, anderen Stimmen die Rede. An einer Stelle heißt es, die Welt, die ich kenne, die mich kennt, hier wird ständig die Perspektive gewechselt, hier wird ständig zwischen Aktivität und Passivität changiert. Es ist, finde ich, nicht so klar, wenn man deinem Vortrag folgt, wer hier an welcher Stelle spricht. Es wird aber sehr deutlich, dass hier unterschiedliche Menschen sprechen, unterschiedliche Perspektiven zu Wort kommen, dass hier vielleicht auch unterschiedliche Leserinnen und Leser imaginiert werden, unterschiedliche Hörende. Und sich immer wieder die Frage stellt, wer spricht hier und von wo aus wird zu wem gesprochen, was wieder sehr schön, finde ich, zurückführt auf die Form, die diese Texte haben. Die Frage danach, wer wird hier eigentlich adressiert? Welcher Zweck wird hier verfolgt? Wem wird hier eine Stimme geliehen? Und in diesem Sinn möchte ich Sie jetzt vielleicht auch dazu einladen, Ihre Eindrücke, die Sie im Rahmen von Anja Utlers Vortrag gewonnen haben, mit uns zu teilen und dieses Gespräch vielleicht weiter zu verfolgen. In welchem Verhältnis hier Form und Funktion stehen und was das vielleicht auch über diesen großen Resonanzraum Literatur uns allen zu sagen und mitzuteilen hat. Ich möchte bitte noch hinzufügen, dass wir auch ein Mikrofon haben, da die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Und deswegen möchte ich Sie auch bitten, von diesem Mikrofon Gebrauch zu machen. Dankeschön.
Geblieben bin, bei dem saturierten Publikum, das du natürlich in der Schweiz hattest. Und da geht es dann wirklich um eine Buchpräsentation oder was auch immer. Es geht nicht um eine von der Buchpräsentation losgelöste Lesung, was ein wesentliches Kriterium ist für die ganze Sache. Wenn man nicht das saturierte Publikum für sich hat, sondern ein Avantgarde-Publikum, was auch immer, dann passiert es meistens ja anders. Dann steht die Lesung oft mehr im Mittelpunkt als das Buch. Und da gibt es ganz interessante Beobachtungen, die ich immer mache, die ich als Veranstalter gemacht habe. Wie soll ich sagen, je weniger Leute da waren, umso mehr Bücher sind gekauft worden. weil sich die Leute anscheinend dann besser mit diesen einzelnen Büchern am Büchertisch auseinandersetzen konnten oder aus welchen sozialen Gründen auch immer sonst. Das ist die eine Sache. Die andere ist aber auch, dass immer wieder, und das ist dir sicherlich auch begegnet, dann Leute auf einen zukommen, ich bin jetzt in der anderen Rolle nicht der des Veranstalters, was hast du schön gelesen? Und dann kriegt man immer wie Musik und diese ganzen blöden Argumente daher. Und es wird übersehen, dass das Ganze ja auch lesbar ist und dass es auch notiert dasteht. Und Anja Utlers Arbeiten kann man auch selber lesen. Ich habe auch Bücher von ihr gelesen. Man glaubt das im ersten Moment oft nicht, da darf man keine Scheu dazu haben. Und da ist mir aufgefallen, je besser die Lesung war, umso weniger Bücher sind verkauft worden, weil jeder dann denkt immer, das war's schon, aber so ist es eben nicht. Also in diesem Dilemma sitzt du natürlich auch drinnen. Möchtest du dazu etwas sagen?
Es hat dann, glaube ich, schon nochmal was mit dem Inhaltlichen zu tun, womit arbeite ich jetzt konkret. Und in diesem Fall, wie du auch gesagt hast, mit diesen unterschiedlichen Stimmen und man weiß nicht genau, wer spricht und so, ist es mir ganz wichtig, und es ist ja auch eine Frage, die zurzeit sehr viel diskutiert wird, wer kann eigentlich über irgendetwas sprechen und wer darf eigentlich über irgendetwas sprechen? Und dann haben wir auf der einen Seite hat man diesen Authentizitätswahnsinn, der sagt, ich kann nur über das sprechen, was ich selber erlebt habe, das ist jetzt aus literarischer Sicht offensichtlicher Blödsinn. Auf der anderen Seite gibt es natürlich etwas wie sprachliche Gewalt, die ich einem Gegenstand oder besonders wenn ich eine Person entwerfe, antun kann, wo ich sie sozusagen in der Sprache gefangen halte. Und hier wäre der Versuch, das Gegenteil zu erzeugen, nämlich eine Sprache zu entwerfen, die perspektivisch so stark changiert, dass ich zwar eine Figur zu ahnen beginne, aber sie trotzdem ihre Freiräume in dieser Sprache behält als etwas, was nicht greifbar ist. Und mit diesem Nicht-Greifbar-Sein interagiert dann natürlich auch diese Form, dass man sagt, ich kann das herschenken und ich sage dann auch meistens dazu, das ist für die Leute, denen das wirklich was bedeutet hat und die das nachlesen wollen. Und ansonsten verklingt es und ist dann wieder weg. Und ich glaube nicht, dass ich genau das beantwortet habe, was du wissen wolltest.
Du wolltest eben was anderes antworten.
Nee, aber was, ich glaube, ich bin jetzt komplett weggekommen. Was wolltest du genau wissen?
Nein, meine Frage war natürlich eine Impulsfrage, aber grundsätzlich, je besser meine Lesung war, umso weniger Bücher sind verkauft worden und so weiter, weil man dann auch im Publikum das Mündliche abstrahiert zu einem eigenen Erlebnis. Mhm. Ich weiß nicht, wie wir dem Buch gerecht werden können. Es geht schon um das Buch auch. Es geht nicht darum, dass alles jetzt vom Buch weggeht in eine, wie auch immer, eventisierte Sache. Also man muss da sehr, 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 sehr aufpassen. Ein anderer Aspekt, weil du am Anfang gesagt hast, so habe ich es noch nie gemacht, dass ich das gleich lese. Das heißt, du hast das so immer verteilt sonst vorher? Oder?
Nee, es ging nur praktisch um diesen ersten Teil, den ich normalerweise nicht lese. Also ich schöpfe normalerweise nur aus dieser Schar, die da ist. Okay. Das habe ich heute nur praktisch als Introduktion gemacht. Und manchmal, ich lasse immer diese Tüten da, die ich gelesen habe, und lege dann meistens noch welche drauf, zwei oder drei, die dann noch nicht mündlich gelesen worden sind und mit denen sich die Leute dann selber auseinandersetzen können. Und da ist dann oft dieses Erste auch dabei. Das ist eigentlich der ganze Spaß. Ja. Aber wie ich gesagt habe, ich würde auch auf keinen Fall sagen, man verabschiedet sich von der Gutenberg-Galaxie und verabschiedet das Buch und wirft das alles über den Haufen. Aber ich finde es eigentlich schon ganz erleichternd, dass es auch Projekte gibt, bei denen man dann merkt, da kommt das Buch an seine Grenzen und ich muss es auch nicht machen. Ich kann eine andere Form finden dafür und die ist im Moment für mich die schlüssigere oder ist, glaube ich, für den Inhalt oder die künstlerische Anliegen die schlüssigere Form.
Ja, es ist aber getippt, geschrieben oder wie auch immer, ja, markiert. Könnten auch andere das lesen jetzt im Verbund?
Wie meinst du das?
Man verteilt das, verschiedene lesen es.
Ja, das wäre immer die Hoffnung. Ja, ja, ja.
Ja, es gab ja die Versuche, ne? Bei Lev Rubinstein, der die Kärtchen herumreicht und jeder liest. Und
explorative Sprechen. Ich sehe das schon als Möglichkeit, ja, dass der Text nicht immer durch den Mund der Autorin autorisiert werden muss, sozusagen, sondern sich auch anderen Stimmen öffnet. Ja, das wäre durchaus ein Wunsch. Und ein Wunsch wäre bei diesem Projekt auch diese Verknappung hier mit dieser ja sehr dekorativen Form auch. Also man hat irgendwie Transparentpapier und man bastelt das und es lappt schon ein bisschen so einen Fetischcharakter rüber. Das auch zu kontern und mit einer großen Vervielfältigung das dann auch noch zu verteilen. Das wäre dann für mich noch so ein Gegenpol, an den ich denken würde, den ich aber noch nicht verwirklichen konnte, weil sich noch kein Partner gefunden hat, der mit mir so ein Zeug machen will.
Okay, birgt doch mal auch wieder eigene Probleme in sich, weil man ja in Positionen dann steht und ein anderes Spiel wieder aufgeweicht wird.
Nichts ist problemlos.
Ja. Hinten gab es noch eine Frage, bitte.
Ja, eine Frage zur Form. Mir ist noch nicht ganz klar, woher diese starke Abgrenzung vom Begriff Buch für das Projekt kommt. Mit Buch ist eigentlich jetzt nur der gebundene Kodex gemeint und das Buch gab es auch mal als Roller oder gibt es auch in unterschiedlichen Formen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dieses Projekt auch als Buch zu bezeichnen.
Ich kann das natürlich so bezeichnen, ja. Das kann ich machen. Aber jetzt, wenn ich so vom konventionellen Buch herkomme, wie sie ja auch mein Verlag produziert, dann kommt da natürlich automatisch eine Ordnung rein. Und wenn ich hier so eine ungeordnete Schar habe, dann kann ich das im Buch nicht haben. Also das Buch nimmt mir das notwendigerweise weg. Und dann habe ich auch schon daran gedacht, man würde so eine Schachtel machen, wo man die Dinger dann reinlegt. Das ist zum Beispiel eine Option. Und ich kann mir das auch vorstellen, das wird wahrscheinlich auch irgendwann passieren, dass es als Dokumentation das dann auch irgendwann mal gibt. Aber im Moment ist mir so an dieser Geste auch gelegen, zu sagen, es kommt zu mir aus der Welt, ich teile es wieder aus in die Welt, dass ich das nicht aufgeben möchte im Moment, sondern ich möchte es noch ein bisschen weiter verfolgen und auch sehen, wohin das führt.
Du hast ja auch gesprochen von der Autorität, der Stimme der Autorin, die diese Texte gewissermaßen mit einem Gütesiegel versieht, beziehungsweise überhaupt erst autorisiert und zum Sprechen bringt. Jetzt haben diese Texte eben die Form, die sie haben, das sicherlich nicht die Form eines konventionellen Buchs ist, die etwas Besonderes darstellt, auch wenn sie nicht frei ist von der besonderen Ästhetik, die vielleicht auch das Buch als Kulturgut auszeichnet und bis heute bestimmt. Und das ist ja vielleicht auch ein Versuch, ein Stück weit diese Autorität, wie du es ja selbst gesagt hast, weiterzureichen. Jemand anderem die Möglichkeit geben, vielleicht auch in das Kunstwerk selbst einzugreifen, sich einzuschreiben mit der eigenen Rezeptionshaltung, der eigenen Rezeptionsgeschichte in die Betrachtung dieses Kunstwerks, in die Lektüre dieses literarischen Textes. Ist das vielleicht auch der Versuch, ein Stück weit zu opponieren gegen etwas, das man in der aktuellen Kunst ganz prominent beobachten kann. Du hast ja auch gesprochen von den unterschiedlichen Stimmen, nämlich eine Konjunktur des Ichs, des Autobiografischen, tatsächlich nochmal beizutragen zu dieser Frage, für wen kann man eigentlich sprechen, für wen kann man eigentlich Zeugnis ablegen mit seinem eigenen künstlerischen Tun?
Ja. Ja, also das wäre mir ein ganz großes Anliegen, von diesem Ich-Irrsinn wegzukommen und dieser Fiktion, man könne nur über sich selber sprechen und damit auch zu hinterfragen, was ist denn eigentlich so ein literarischer Text, weil dann sofort im Kopf poppt diese Phrase auf, man leiht eine Stimme, man spricht für, aber ich glaube, das tue ich gar nicht. Also ich glaube, dass genau dieses für etwas ist, was in diesen Texten nicht stattfinden soll. Ich spreche nicht für jemanden, weil sprechen kann jeder für sich selber, sondern es ist eher eine Auseinandersetzung mit Konstellationen, die an mich herankommen. Es sind eher Fragezeichen, die ich mir da stelle. Es sind eher Spekulationsräume, die da aufgehen und nicht für jemanden sprechen, sondern wenn ein für, dann für mich in der Auseinandersetzung mit etwas oder anderen Konstellationen und die dann natürlich weiterzugeben als Angebot an andere und sagen, vielleicht ist diese sprachliche Begegnung mit einer bestimmten Konstellation auch für jemand anders interessant. Und um dieses Ich rauszunehmen, sind diese Tütchen auch so gemacht, dass mein Autorenname da auch gar nicht draufsteht. Also die gehen namenlos in die Welt, und wenn dann jemand bei einer Lesung mitnimmt und vielleicht auch das Programm nicht aufhebt, und dann weiß man den Namen oft nicht so genau, und es ist vielleicht auch gar nicht so leicht, den zu rekonstruieren. Ich heiße ja Utler, also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Schmidt, wo es leichter wäre, aber dann ist es auch wieder nicht leicht, die Person zu finden. Also das ist auch noch so eine Idee. Ich weigere mich auch, die Dinger zu unterschreiben, weil das kommt dann natürlich auch als Nächstes. So, können Sie mir das unterschreiben? Das kann ich natürlich nicht unterschreiben, weil dann kommt es so eine, ja, wie gesagt, so fetischartige Beglaubigung.
Huber unterschreiben?
Das steht dir frei. Du kannst es von jedem unterschreiben lassen, was du möchtest. Du kannst damit tun, was du willst. Ja. Außerdem, also ich find's auch sehr spannend, dass diese Form auch immer wieder auf sehr großen, also die hat offensichtlich so ein Reibungspotenzial. Also ich bekomme da sehr viel Widerspruch auch und auch sehr viel Leute ärgern sich auch, also es kommt dieser Fetischvorwurf, und es kommt, also bei einer Lesung letztes Jahr in Neuberg an der Mürz hat sich jemand sehr stark geärgert über die Farben und hat gesagt, also er wolle nicht, dass das in so farbigen Tüten kommt, und wo ist das Problem? Also das konnte er mir auch nicht genau sagen. Ich habe dann angeboten, dass vielleicht das Dekorative das Problem ist, was man auch als Problem sehen kann. Und er hat dann immer gesagt, ich weiß nicht, was ich als Leser mit diesen Farben anfangen soll. Das weiß ich auch nicht. Diese Frage können Sie sich als Leser halt dann auch nur selber beantworten, was man damit anfangen soll. Das sind halt Farben. Ich finde das schon ganz schön, eigentlich.
Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar eher zur Funktion oder ja zum Inhalt, zur Funktion von einem Text. Ich denke, als Autor hat man ja entweder, man bietet eine Meinung an mit einem Text, in welcher Form auch immer, oder man setzt sehr stark den Fokus auf die Interpretationsfähigkeit vom Text. Ganz blöd rennt es halt, wenn dann das Kunstwerk missverstanden wird und vielleicht in Formen verwendet wird, die jetzt dem Künstler oder der Künstlerin selbst nicht ganz recht sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an Songtexte oder Liedzeilen, die bei rechtsradikalen Veranstaltungen gespielt werden, wo sich dann der Musiker selbst aufregt und sagt, hey, für das, so war es nicht gedacht quasi. Wo sehen Sie da die Balance oder wo würden Sie die Balance ansetzen zwischen eben einerseits eine Aussage zu treffen zu wollen und aber den Text offen und interpretierbar zu lassen?
Also ich glaube, ich gehe grundsätzlich mal mit einer anderen Vorstellung daran, nämlich nicht mit der Vorstellung, dass ich irgendwie entweder eine Meinung habe und ich sage sie, oder ich habe diese Meinung schon, aber ich versuche das dann irgendwie interpretierbar zu halten, sondern für mich sind die Texte schon auch eher Fragestellungen, wo ich selber eben auch dann keine Antwort habe oder keine einfache oder sehr viele Antworten oder die sich auch widersprechen. Also es ist keine Message, das heißt aber nicht, dass ich nicht etwas sagen will, aber dieses Sagen wollen ist eben ein vielschichtigeres und komplexeres Gebilde, wo ich dann eine sprachliche Form dafür finde, und die wiederum würde ich dann aber weitergeben und sagen, da kann der Leser, die Leserin dann wirklich selber frei damit interagieren. Und ob das dann missbraucht werden kann, ich glaube, das ist in meinem Fall, wäre mir das noch nicht passiert oder wäre mir das nicht bekannt. Und ich weiß es auch nicht, ob es möglich ist. Der Traum ist natürlich, dass es nicht möglich ist, es zu missbrauchen. Diesen Traum glaube ich mir aber selber nicht. Ich glaube, missbrauchen kann man immer genau alles. Also das, aber ich denke trotzdem und ich hoffe trotzdem, dass es schwierig wäre, diese Texte zu nehmen und zu instrumentalisieren für irgendeine Art von Meinung, hinter der ich jetzt nicht stehe. Also da glaube ich, habe ich doch auch irgendwie ein größeres Vertrauen auch in die Leser, dass es bei den Leserinnen dann schon in den richtigen Händen liegt. Weil ich bin ja nun auch nicht klüger als die Leserinnen. Und letztlich teilen wir alle, glaube ich, sehr viel.
Ich denke, dass es einen Hauptreiz ausmacht, Interpretationsraum freizulassen. Aber das lädt eben oder bietet halt sehr viel Platz für Missverständnisse an. Wenn
ja.
Es dann politisch instrumentalisiert wird, zum Beispiel.
Aber das, also mit dieser Art von, also mit Missverständnissen generell, ich weiß gar nicht, wo ich eins ansetzen würde. Also mir hat jetzt eigentlich nie jemand einen Leseeindruck geschildert, wo ich sagen würde, das ist komplett missverstanden. Sondern das ist halt dann eine persönliche Interaktion von dieser Person und damit kann ich auch ganz locker leben, selbst wenn das jetzt auch nichts ist, wo ich sagen würde, okay, für mich war das wesentlich beim Schreiben. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass jemand mit dem Text interagieren kann. Es geht nicht um mich. Und diese politische Instrumentalisierung, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es auch nicht möglich ist. Glaube ich auch nicht.
Also quasi, wenn ich das jetzt aus der Antwort verstanden habe, haben Sie eigentlich keine gewisse Vorstellung beim Schreiben und wollen, dass dann das auch beim Leser ankommt, sondern Sie möchten eher eine Frage stellen, damit sich der Leser selbst da ein Bild drüber machen kann?
Doch, natürlich habe ich ein Anliegen, aber dieses Anliegen lässt sich eben nicht in einem Satz zusammenfassen. Sonst würde ich vielleicht einen journalistischen Text schreiben und sagen, so und so ist der. Sondern dieses Anliegen ist vielschichtig und hat sehr viel damit zu tun, wie man sich sprachlich zur Welt verhält und wie man sich sprachlich zu sich selber verhält. Und das ist ja auch alles sehr stark ritualisiert, wie wir sprachlich auf die Welt zugehen und wie die Welt sprachlich auf uns zukommt. Und wenn man so dahin lebt, stellt man fest, dass durch dieses ritualisierte Sprachping-Pong ganz vieles nicht aufgefangen ist, von dem, wo man eigentlich sprachliche Bedürfnisse hat. Und dem zu begegnen, sprachlich, auf ganz verschiedenen Ebenen, die dann eben auch das Körperliche, den Vortrag und das Sinnliche auch des Papiers und der Schrift mit einschließen, das wär eher das Anliegen.
Okay, über das muss ich jetzt tatsächlich noch denken. Dankeschön.
Ich glaube, die Texte müsste man öfters lesen und öfters hören. Also für mich ist es nicht greifbar. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was sie genau meinen und so. Es hängt in der Luft. Also man müsste es wirklich öfters lesen und darüber nachdenken. Weil so ist es nicht fassbar.
Ja, da liegen sie. Ja, das können sie. Das ist tatsächlich auch alles ernst gemeint, ja.
Ja, Texte sollte man natürlich lesen. Ja, dann ich bin Ungarin, ich spreche nicht perfekt Deutsch. Die Texte bei Lesungen entsteht nur ein erster Eindruck und das hat mir sehr gefallen. Und mit der Tüte, dann dachte ich an meine Gewürze, weil das halte ich auch in einem Box. Und ich denke, sie schreiben nicht so, dass sie in eine andere Realität uns versetzen wollen, sondern sie stellen Fragen, wie sie öfters gesagt haben. Und das ist, dass man hat jeder sein eigenes Leben und die kommen mir dafür. Die Texte kommen mir so vor wie Gewürze, dass man es irgendwie hat im Zimmer und dann hat man so einen freien Moment und dann holt einer raus, liest es wie Gewürz und denkt drüber nach.
Das ist eine schöne Vorstellung, die Sie da entwickeln. Ja. Ja, stimmt, mit diesen, die knistern auch oft so, diese Tütchen. Ja. Stimmt.
Selbst wenn man uns ganz befreien würde im Umgang mit diesen Texten, ja, von dir, sind es dennoch auch deine Texte, weil du ja in ihnen eingeschrieben bist und nicht nur die Welt auf dich zukommt, was man sehr gut nachvollziehen kann auf einer anderen Ebene, einer fast nicht semantischen, sondern fast körperlichen Ebene, die aber auch semantisch werden kann, wenn man deine Bewegungen mit den Händen etc. mitverfolgt. Denn auch das ist ja eine Art Lesebewegung, Schreibbewegung und Textbewegung, die da impliziert ist, die da völlig drinnen ist. Und insofern kommst du aus deiner Autorenrolle über diesen anderen Weg ja gar nicht raus. Und du erschlägst uns nicht als Autor, aber du bietest uns ganz deine Sprache an.
Ja, natürlich. Ich kann euch ja keine andere Sprache anbieten als meine. Also könnte ich das? Das könnte ich ja nicht mal, wenn ich sample. Also nicht mal, wenn ich in diese Richtung gehe, dass ich sage, ich nehme nur vorgefundenes Material und schneide zusammen. Selbst dann wäre ich ja aus diesem Prozess nicht draußen, sondern bin ich ja immer noch da, weil ich hab's gesampelt. Ne? Es sind meine Bewegungen. Die Hertha Müller ist auch aus ihren ausgeschnittenen Zeitungsteilen nie draußen. Aber ich.
Du nennst ja nicht ganze Sätze, sondern hast durchaus deine ganz spezifischen Fügungsmuster, die für dich charakteristisch sind.
Ja. Ja, das ist schon richtig. Ja, ja, klar. Aber ist es nicht so, dass diese Rolle der Autorin, des Autors schon einfach auch eine Frage der Abstufungen ist? Also wo setze ich den Text an und habe ich so einen Reaktionstext, den ich auch mit Datum versehen habe, wo ich dann einen subjektiven Eindruck fasse, oder habe ich auf der anderen Seite Dinge, die ich aus dem Internet nehme und sample, so als Gegenpol. Und überall ist der Autor präsent, nur die Rolle, die er oder sie spielt, ist graduell eine andere. Auch im Verhältnis zum Leser, zur Leserin.
Das stimmt. Was anderes noch. Diese Dinge kommen jetzt aus einer Zeitspanne bis 2015, oder?
Ja. Genau,
Anfang 2015. Bleiben die dann so, wie sie sind, oder wird da irgendwann drüber gearbeitet auch?
Nee, die bleiben, also die sind, das sind drei Seiten und es dauert ewig, diese drei Seiten zu schreiben tatsächlich. Also das ist alles andere als eine spontane, schnelle Arbeit. Ja, genau. Aber das soll darauf hinführen zu sagen, dadurch, dass die schon so lange brauchen, bis sie entstanden sind, kommen sie auch irgendwann an einen Punkt, wo sie dann so sind, wie sie sind und nicht mehr geändert werden, weil die sind auch rhythmisch genau durchstrukturiert und sie sind auch sehr eng auf diesen drei Seiten. Also es ist immer auch diese kondensierende Kraft dieser räumlichen Knappheit ist da sehr stark, so dass man da oft gar nichts mehr ändern kann. Also da würde ich dann gerne noch irgendwie ein Wort dazufügen. Das geht dann aber nicht, weil dann geht es nicht mehr auf diese drei Seiten. Ne?
Ja, ein letztes doch, weil wir ja immer in dieser Zeit sind, wo alles immer mehr schwebt an der Oberfläche. Phänomene, die auch dir vertraut sind. Letztendlich sind es dann aber Werkstücke, an denen man nicht mehr weiterarbeitet, sondern es sind im klassischen Sinn auch Werkstücke, wie früher ein Maler ein Bild fertig gemacht
hat. Ja. Ja. Genau. Beziehungsweise ich habe auch irgendwie drei zu Hause, bei denen stimmt jeweils noch ein Satz nicht. Die lasse ich auch nicht raus. Also ich weiß, dass das da nicht stimmt und ich krieg's aber noch nicht hin. Und das wird noch kommen, aber das dauert offensichtlich.
Aber du glaubst letztlich auch an das noch immer an das fertige Werkstück.
Ich glaube in diesem Fall an das fertige Werkstück, ja. Genau. Ich tue das aber auch bei allen meinen anderen Sachen. Also es gibt fertig. Es gibt fertig. Das ist ein Energiezustand, eine innere Energiestruktur, wo es dann passt. Das hat dann nichts mit Perfektion oder richtig oder sowas zu tun, aber da passt es dann und ist energetisch in Ordnung. Da insofern Werkstücke, ja. Kann man schon so sagen.
Ja, es gab ja auch die Moden oft so Ende des vorigen Jahrtausends immer Texte wieder heranzuziehen, umzuändern, selber wieder noch einmal zu ändern und so weiter und so fort. Und inzwischen ist ja dieses System in die Politik übergegangen, nicht? Und wir brauchen ja jetzt wieder Werkstücke, es dreht sich ja alles um. eigentlich hat die Moderne das mit hervorgerufen, was jetzt passiert, aber gut, das ist noch einmal ein anderes Thema.
Jetzt ist aber abseits der Rede des Werkstücks, glaube ich, schon auch nochmal deutlich geworden, dass du deinen Leserinnen und Lesern sehr viel zutraust, im positiven Sinn, dass dieses Zutrauen aber vielleicht auch mit einer bestimmten Frustration verknüpft sein kann, mit einer bestimmten Enttäuschung der Leserinnen und Leser, weil sich die Texte vielleicht nicht von vornherein erschließen, weil sie sich auch möglicherweise im Vortrag zunächst einmal verschließen, weil sie des wiederholten Vortrags, der wiederholten Lektüre bedürfen. Dementsprechend möchte ich vielleicht nochmal zurück auf das kommen, was dem fertigen Werkstück vorausliegt, nämlich auf den Prozess der Herstellung, der Fertigung, der Anfertigung dieses Werkstücks. Du hast jetzt gesagt, das dauert sehr, sehr lange, bis so ein Triptych schon geschrieben ist, bis es Platz nimmt auf dem Papier. Es dauert nicht nur in der Rezeption der Leserinnen und Leser möglicherweise lange, es bedarf einer bestimmten Dauer, dass sich diese Texte erschließen. Sie erschließen sich nicht von selbst. Das gilt auch für dich als Autorin, als Verfasserin dieser Triptycher. Jetzt bist du aber als Autorin, nehme ich zumindest an, zunächst einmal auch Leserin. Nicht nur Leserin deiner eigenen Texte, sondern auch Leserin anderer Texte, Leserin anderer Kunstwerke. Dementsprechend möchte ich nochmal fragen, wie es eigentlich gelingt, eine eigene Stimme, von der du jetzt zu Recht so oft und so häufig gesprochen hast, zu finden. Wie ist diese eigene Stimme zu denken? Wie kommt sie zustande? Und welche Rolle spielt möglicherweise für das Finden einer eigenen Stimme als Autorin, deiner Autorinnenstimme, deines Autorinnen-Ichs, auch die Erfahrung, die Lesung anderer Schriftstellerinnen zu besuchen, andere Kunstwerke zu betrachten, zu lesen? Du hast ja verschiedentlich auch immer wieder in deinen Arbeiten davon gesprochen, wie wichtig es ist, von der Rezeption auszugehen für deine eigene Arbeit, von der Erfahrung des Umgangs mit der Kunst anderer.
Also ich kann das tatsächlich überhaupt gar nicht trennen. Also es ist ja, Sprache ist ein soziales Phänomen. Zutiefst. Wir haben sie nie. Es ist nie unsere eigene Stimme. Alles, was sich da austrägt, ist etwas, was andere gesagt haben. Alles, was da passieren kann, ist etwas, was es schon gibt, weil es sonst doch tatsächlich für andere gar keinen Sinn haben könnte. Und trotzdem braucht es natürlich dieses Abdriften in Fremdheiten und andere Möglichkeiten, aber dass es ein soziales Ereignis ist und dass diese sozialen zu diesen sozialen Ereignissen auch andere Kunstwerke gehören, das scheint mir ganz unzweifelhaft. Und ich könnte es auch anders gar nicht denken.
Nochmal anders gefragt, du hast ja jetzt auch davon gesprochen, dass es für dich ganz stark darum geht, etwas aufzugreifen, aufzunehmen, was andere gesagt, andere geschrieben und gedacht haben. Geht es vielleicht zusätzlich auch darum, jemandem eine Stimme zu geben durch das, was du tust, der selbst keine Stimme hat, vielleicht auch Objekte oder Dinge oder Phänomene zum Sprechen zu bringen, die tatsächlich von sich aus nicht sprachlich erfasst sind? Ganz viel, was unsere Alltagserfahrung betrifft, unsere Lebenserfahrung, unsere Lebenswelt, hat ja nicht per se etwas mit Sprache zu tun. Liegt ja gewissermaßen jenseits der Sprache. Wenn wir träumen, wenn wir lieben, wenn wir Schmerz empfinden, wenn wir etwas fühlen, tun wir uns ja manchmal schwer dafür, die richtigen, die passenden Worte zu finden. Und das scheint ja auch ein Moment zu sein, das in deiner Literatur gewissermaßen nahe liegt.
Ja, das ist schon so. Es ist nur so, ich finde, man muss da so unglaublich vorsichtig sein, weil da so viele Wörter liegen, wo das dann sofort in eine falsche Richtung geht. Also natürlich sind das Dinge, eigentlich sind es nie Dinge, sondern es sind immer Beziehungen, es sind immer Relationen, die zwischen Dingen bestehen, wo für mich subjektiv ein Sprachmangel herrscht. Und natürlich versuche ich dann die Texte sind dazu da, diesem Sprachmangel, der in den Bezüglichkeiten zwischen Personen und Dingen und anderen Lebewesen besteht, zu begegnen. So, dass ich dann das Gefühl habe, jetzt ist da in einer Art und Weise Sprache da, dass ich mich an dieser Sprache auch bis zu einem gewissen Grad festhalten kann oder entlang sprechen kann und dann für mich so eine Begegnungszone entsteht. Ich würde zögern zu sagen, dass es darum geht, etwas oder jemandem oder einer Sache eine Stimme zu geben, weil das steht mir nicht zu. Also das kann ich nicht tun. Ich habe nicht das Recht, irgendjemandem eine Stimme zu geben. Ich kann einen sprachlichen Begegnungsraum schaffen, den dann auch die andere Entität, die involviert ist in diesem Beziehungsraum, vielleicht auch ablehnen kann zu betreten. Also das wäre mir immer ganz wichtig, weil wenn ich die Stimme gebe, dann kann sich sozusagen das andere nicht wehren, dass ich diese Stimme draufwerfe auf es. Aber wenn ich nur so eine Begegnungszone schaffe, dann kann das andere sich auch weigern, diese Begegnungszone zu betreten. Und tut es, glaube ich, in allermeisten Fällen auch. Und damit wäre mir dann wohler. Und dann kommt man da so ganz schnell in diese ganzen Lyrik-Topoi, dass man dann, wie du ja auch weißt und wo du wahrscheinlich absichtlich das so hinwirfst, ob man das Unsagbare sagt oder all diese Dinge schwirren dann sofort im Raum rum. Mir gefällt da immer die russische Theorie ganz gut. Die sagt, die Lyrik ist das, wo etwas angesprochen wird, wo die Leute nicht gewohnt sind, dass es in dieser Art und Weise angesprochen wird. Und das finde ich ganz schön gesagt. Es wird anders angesprochen. Warum? Weil dann die Bezüglichkeiten, die sonst in der Sprache nicht aufscheinen, sichtbar werden können. Und damit ist es eigentlich ganz gut gefasst. Also ich finde, die russische Theorie weist da einen ganz guten Weg, wo man aus diesem Sagen können, nicht sagen können, Stimme geben, da ein bisschen rauskommen kann.
Können Sie das Mikrofon bitte?
Diese andere Entität, ist das für Sie der Leser oder ist es was, über das Sie nachdenken oder woher kommt diese Entität, der Sie keine Stimme geben wollen, aber einen Raum?
Das sind dann tatsächlich eher, wie Florian Huber gesagt hat, ganz viele Dinge, die im Alltag keine Sprache haben. Also wir lieben ohne Sprache, wir begegnen der Natur erstmal ohne Sprache, wir begegnen den Tieren mit einer bestimmten Sprache oder ohne eine Sprache. Wir begegnen ja auch sogar der eigenen Leseerfahrung oft ohne Sprache. Also wenn ich jetzt sagen soll, wenn ich jetzt aus einer Lesung komme und es sagt jemand zu mir, wie war's, dann sage ich, es war toll. Und dann sagt die Person, was war toll? Und dann merke ich, jetzt stehe ich da und kann eigentlich dazu nichts sagen, weil ich für meine eigene Leseerfahrung keine Sprache habe. Und insofern ist, glaube ich, tatsächlich dieser Raum, wo Sprache existiert, ganz klein und dieser Teppich ist ganz dünn und da gibt es sehr viele Dinge, die nach Sprache verlangen, aus meiner Sicht.
Okay, also wollen Sie schon irgendwie, also das geht jetzt schon irgendwie wieder in die Richtung, das Unsagbare sagbar machen?
Es ist schon sagbar. Es ist halt noch nicht gemacht worden.
Aber also, Sie machen es.
Ja, ich mache aus diesem ganzen riesigen Komplex halt so kleine Dinge. Ne? Mhm. Ja, genau. Und aus bestimmten Perspektiven, aus meiner bestimmten Perspektive, wie du sagst, die natürlich ganz begrenzt ist. Ja,
okay.
Genau. Mhm. Es gibt im 20. Jahrhundert eine der großen russischen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts, Marina Tsvetaeva, die war eine rechte Drama-Queen. Und die hat gesagt, man möge bitte nur die Texte schreiben, unter deren Nicht-Existenz man leidet. Und also das ist mir jetzt ein bisschen zu dramatisch und auch mit ein bisschen zu viel Pathos gesagt, aber da ist schon was dran, ja? Also dieses Moment des Fehlens. Ich suche aber nach einer Sprache und die habe ich aber jetzt noch nirgends gefunden, obwohl es ungeheuer viel sprachliche Kunstwerke bereits gibt, gibt es diesen kleinen, diesen ganz kleinen Winkel, den ich jetzt noch nicht angesprochen gesehen habe und an dem ich mir jetzt noch abarbeite.
Das klingt jetzt natürlich sehr optimistisch und positiv. Mhm. Ist es denn manchmal auch eine Last, dass es so viele andere Kunstwerke bereits gibt, dass so vieles schon gesagt wurde, jenseits dieser Frage nach dem Unsagbaren? Dass es tatsächlich schon so viele gute Gedichte gibt, dass schon so unglaublich viel gesagt worden ist?
Also für mich nicht. Ich bin eher froh, dass es das alles gibt. Und man begegnet dann ja auch immer wieder dieser Frage, warum und warum irgendwie Lyrik und wieso und warum schreibst du keinen Krimi oder warum schreibst du keinen Roman und überhaupt. Und ich finde es eigentlich ganz einfach. Man macht halt das, wo einem ganz viel einfällt. Wo man Ideen hat und wo man immer den Eindruck hat, da könnte man doch jetzt noch was machen und da würde jetzt doch jetzt noch was gehen und da fehlt mir doch jetzt noch was.
Also ich finde es ganz spannend, was Sie da jetzt erzählen. Mir kommt es jetzt immer irgendwie doch näher, also was Sie da suchen und so, das finde ich wirklich irgendwie großartig. Aber mutig finde ich das.
Warum finden Sie das mutig?
Naja, dass man sagt, ich suche etwas, was vielleicht die anderen noch gar nicht gefunden haben oder irgendwie möchte ich es irgendwie in Sprache bringen, was eigentlich gar nicht aussprechbar ist oder so irgendwie. Also es bedarf auch an Mut, glaube ich, damit man da auch an die Öffentlichkeit geht.
Jetzt kann ich es natürlich auch anders rumdrehen und kann sagen, vielleicht bedarf es auch einer gewissen Beschränktheit meinerseits. Das kann ja auch sein. Nämlich, dass es vielleicht gibt es das alles schon, was ich da versuche zu sagen und zu machen. Aber ich kann es einfach, ich kann es nicht sehen oder ich kann es nicht in dieser, Art und Weise diesen Kontakt dazu herstellen, dass es für mich schon genug wäre und muss deshalb selber noch rumwurschteln. Also das kann schon auch sein. Ne? Das ist vielleicht ein Defizit auf meiner Seite, kein Mut ist, sondern ein Defizit auf meiner Seite. Auch das ist durchaus nicht auszuschließen. Zum Glück muss ich das gar nicht so genau wissen.
Ich habe mir jetzt nochmal die Dringlichkeit bemüht, die Anja Utler, glaube ich, auch in ihren Antworten zum Ausdruck gebracht hat bislang, die ihr Schreiben prägt und beschäftigt. Aber jenseits der Frage nach dem Unsagbaren, jenseits der Frage danach, eine Sprache für das Nicht-Alltägliche zu finden, spielt ja auch der Alltag, spielt ja auch unsere versprachlichte Lebenswelt verschiedentlich in diese Texte und ihre Rezeption hinein. Da würde ich dich gerne nochmal fragen, welche Rolle das eigentlich für die Verfertigung dieser Texte spielt. Und Verfertigung jetzt durchaus auch auf das Moment der Lesung bezogen. Macht das eigentlich einen Unterschied, hier im Kepler-Salon aus diesen Texten zu lesen? Du hast anfänglich ja von deinen Leserfahrungen in der Schweiz berichtet, gegenüber anderen Orten. Macht es einen Unterschied, ob du an deinem Schreibtisch in Regensburg sitzt, während du diese Texte verfertigst, oder ob du einem Aufenthaltsstipendium an einem anderen Ort nachkommst, während du in diesen Texten schreibst und weiterdenkst? Welche Rolle spielt der Alltag? Wie kommt er gewissermaßen in diese Texte und zur Sprache für dein Schreiben?
Das, wenn ich so genau sagen könnte. Also viele Autorenkollegen sagen mir, ich kann nur da schreiben oder für mich macht gar nichts aus, ich kann auch im Zug schreiben und so. Ich kann das alles so gar nicht beantworten. Also ich habe den Eindruck, ja, manchmal kann ich auch im Zug schreiben, aber höchst selten. Ich kann auch höchst selten bei mir zu Hause in Regensburg am Schreibtisch schreiben. Also es gibt für mich für all das keine Regeln, aber wie dieser Alltag irgendwie reinkommt, da glaube ich, sind diese Texte auch ein ganz gutes Beispiel. Das sind diese Dinge im Alltag, denen es gelingt zu sedimentieren, weil sie sich immer wieder als Gleiches aufeinanderlegen, weil sie sich immer wieder wiederholen und dann bauen sie einen Druck auf und dann sedimentieren sie. Und unter diesem Druck kann dann eine sprachliche Reaktion passieren. Und dass zu diesem Sedimentierprozess dann natürlich erstmal alles an sprachlichem Material gehört, ist klar, weil wie wollte man auswählen? Also das spielt ja alles mit rein. Aber dann gibt es eben, glaube ich, bestimmte sprachliche Figuren oder so, die dann eine größere Elastizität haben oder auch eine größere Zähigkeit und die dann vielleicht in diesem Sedimentierprozess aktiver sind als so Dinge, die jetzt rein in die zwischenmenschliche Interaktion gekoppelt sind. Also alles, was irgendwie so rein zur phatischen Kommunikation gehört, irgendwie wie geht's oder so, das sind Sachen, die sedimentieren relativ selten mit, weil sie ganz stark an die konkrete Interaktion mit anderen Menschen gekoppelt sind und weniger daran, wie man sich sprachlich ein Bild von der Welt mache.
Ja, und wenn Sie möchten, haben Sie natürlich auch die Gelegenheit, diese Texte gewissermaßen in Ihren Alltag zu integrieren, zum Sedimentieren zu bringen, indem Sie einen dieser Texte mit nach Hause nehmen. Sie können auch gerne noch ein wenig hierbleiben, um mit Anja Uttler ins Gespräch zu kommen. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr herzlich für Ihr Kommen, für Ihr Interesse an dieser Veranstaltung. Und wenn Sie möchten, wenn Ihnen diese Veranstaltung gefallen hat oder Sie an vergleichbaren Veranstaltungen und an diesem Format des Kepler Salons interessiert sind, können Sie sich gerne da vorne in die Liste oder in das Gästebuch eintragen und Ihre Daten hinterlassen, um sich den Newsletter oder das Programmheft des Kepler Salons zusenden zu lassen. Die nächste Veranstaltung findet bereits am 24. September statt. Um 19.30 Uhr unter dem Titel Es beginnt hier, 70 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr herzlich für Ihr Kommen. Ich danke vor allen Dingen auch Anja Uttler für das Gespräch und für Ihre Auskunftsfreudigkeit und wünsche noch einen angenehmen Abend. Vielen Dank.
Danke, Florian.